Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Stürmisches Herbstwetter, kalt, nass und trotzdem kamen Tausende ins Berliner Regierungsviertel zur Großdemo der Klimabewegung. Knapp 4 Wochen nach der Bundestagswahl und kurz nach Beginn der offiziellen Koalitionsgespräche wollten die Teilnehmer laut und deutlich ihre Forderungen nach mehr Klimaschutz erheben. Die Stimmung war ausgezeichnet, berichtet unser Reporter Matthias Bartsch.
Am Ende wurden es dann doch die angemeldeten 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Anfangs kamen laut Polizei nur etwa 1.000 Demonstranten zum Brandenburger Tor, möglicherweise auch wegen des ungemütlichen Wetters in der Hauptstadt mit Wind und Nieselregen. Dem Zug quer durch Berlins Mitte schlossen sich aber immer mehr Menschen an. Ein Tag nach Beginn der Koalitionsverhandlungen wählte Fridays for Future bewusst das Motto: Ihr lasst uns keine Wahl.
Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen pessimistisch, aber ich bin auf jeden Fall bereit, dafür zu kämpfen und optimistisch in die Zukunft zu gucken. Aber momentan sieht es etwas schlecht aus, würde ich sagen.
Natürlich sind heute alle hier, um ein Zeichen zu setzen in die Koalitionsverhandlungen rein, um zu sagen, also es gibt auf jeden Fall eine Mehrheit. Wir glauben, wir sind die Mehrheit der Bevölkerung, die eben sagt, es reicht noch nicht und ihr müsst euch strecken und ihr müsst auf jeden Fall unsere Belange und die Belange der Umwelt, des Klimas in eure Überlegungen und Koalitionsverhandlungen einbinden?
Ich finde gar nicht, dass sich nichts bewegt hat. Also immerhin sind wir jetzt schon da, dass sie darüber verhandeln. Deswegen würde ich sagen, dass wir schon was erreicht haben, aber noch nicht am Ende sind.
Bereits am Mittwoch stellten die Klimaaktivisten ihre Forderungen an die künftige Regierung vor und machten deutlich, dass die Pläne einer möglichen Ampelkoalition nicht ausreichen würden, um das Hauptziel, die Begrenzung der Erderwärmung um 1,5 Grad zu erreichen. Fridays for Future-Sprecherin Clara Duvignon.
Wir können sowas wie idealerweise einen Kohleausstieg 2030 nicht hinnehmen, denn dafür ist die Zeit einfach zu knapp. Wir brauchen ein CO2-Budget, das 1,5 Grad konform ist, wonach alle Handlungen unserer Regierung und alle Handlungen in unserem Land ausgerichtet werden. Das heißt, eine unabhängige Institution muss genau das prüfen.
Neben dem Kohleausstieg 2030 fordern die Aktivisten auch den Stopp des Ausbaus der Gasinfrastruktur und das Ende des Verbrennungsmotors bereits im Jahr 2025. Den Aktionstag unterstützten auch andere Organisationen wie ATTAC, Greenpeace und NABU. Er soll Auftakt einer Aktionswoche des Bündnisses Gerechtigkeit jetzt sein, bei der auch Gruppen wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen und Omas gegen Rechts mitmachen. In den kommenden Tagen sind dazu in Berlin weitere Proteste geplant, unter anderem auch Blockadeaktionen.
Der Klimaprotest im Berliner Regierungsviertel, Matthias Bartsch informierte. Eine Möglichkeit, klimaneutral zu werden, ist die Umstellung der Energieerzeugung. Die hat längst begonnen. Die Industrie fordert schon seit längerem von der kommenden Bundesregierung deutlich einfachere Genehmigungsverfahren. Gebaut wird jetzt, was geht. Große Solarparks in Südbrandenburg zum Beispiel. Aber weil die wie Pilze aus dem Boden schießen, gibt's immer mehr Streit. Warum? Erklärt RBB-Reporter Daniel Friedrich an einem Beispiel aus Großjeser bei Karlau.
Robert Häusler leitet den Landwirtschaftsbetrieb Zinnitz Großjeser. Mit seinen 20 Mitarbeitern hält er Hühner und Kühe und bestellt die Äcker. Doch der Milchpreisverfall, Dürren und schlechte Bodenqualität reißen dem Bauern immer größere Löcher in seine Kasse, wie er sagt.
Und diese Löcher, die schafft man in den dazwischenliegenden Jahren nicht wieder aufzufüllen. Das heißt, die Unsicherheit in Zukunft zu gehen, die ist so massiv groß, dass meine Hoffnung zumindest auf diesen Betriebszweigen fast erloschen ist.
Häusler will sich umorientieren. Auf einigen seiner Äcker will er künftig Photovoltaikanlagen aufstellen. Von den Pachteinnahmen erhofft er sich langfristig sichere Einnahmen. Ein zweites Standbein sozusagen. Die geplante Fläche ist rund 250 Hektar groß und reicht bis an das Dorf Großjese heran. Hier wohnt Irma Kühn-Gräfte. Sie und andere Anwohner befürchten, dass die Solarmodule den Blick auf den Ort zerstören. Deshalb sammeln sie dagegen Unterschriften.
Da sieht man den Kirchturm, das Denkmal der Slawenburg. Es wird völlig verstellt werden durch die Solaranlagen. Die werden ja 3 Meter hoch.
Sie habe grundsätzlich nichts gegen Solarparks. Doch die geplante Anlage sei viel zu groß und umschließe das Dorf von 2 Seiten. Dabei würde es ihrer Meinung nach viel geeignetere Flächen geben. Doch wie nah an einem Dorf ein Solarpark errichtet werden darf, ist nirgends festgelegt. Auch nicht, ob die Anlagen nur dastehen dürfen, wo die Ernte sowieso nur schlecht ist. Über jeden Einzelfall muss die Stadt entscheiden. Und die komme nicht mehr hinterher, sagt Karlaus Bürgermeister Werner Suchner.
Ich denke mal, dass wir da überfordert sind. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass wir täglich mehrere Anrufe, E-Mails bekommen, wo es Interessenten gibt, schaffen wir schon gar nicht, die zu beantworten.
Auch vom Land gäbe es kaum Hilfe, zum Beispiel durch Musterverträge. So muss die Stadt selbst abwägen zwischen Landschaftsbild, Geld, das durch die Anlagen in die Gemeindekasse fließt, und dem Überleben der Landwirte. Noch in diesem Jahr will Karlau deshalb eine eigene Richtlinie für Solarparks entwickeln, damit Entscheidungen dafür oder dagegen künftig nachvollziehbarer sind und es weniger Streit gibt.
Das Beispiel bei Karlau zeigt, wie kompliziert der Umstieg in der Energieerzeugung ist. Daniel Friedrich hat nachgefragt. Kompliziert dürfte es ab jetzt auch in Berlin bei der Senatsbildung werden. Die Koalitionsgespräche zwischen SPD, Grünen und Linken haben offiziell begonnen. Und die Unterhändler haben einige harte Nüsse zu knacken. Wohnungspolitik, Verkehr, Klimaneutralität, Verwaltungsreform, Finanzen und. Die drei Parteien sind sich in vielem nicht einig. Die Suche nach Kompromissen dürfte also ziemlich spannend werden. Den Auftakt der Gespräche am Nachmittag fasst Landespolitik-Korrespondentin Sabine Müller zusammen.
Die Spitzenleute machten einen extrem gut gelaunten Eindruck, als sie nach 7 Stunden Verhandlungen an die Mikrofone traten. Klaus Lederer von der Linken regelrecht enthusiastisch.
Die Stimmung war super. Das muss man wirklich an dieser Stelle mal sagen.
Erklärtes gemeinsames Ziel der geplanten rot-rot-grünen Koalition: die ganze Stadt im Blick haben, alle in Berlin mitnehmen, sagte SPD-Spitzenfrau Franziska Giffey.
Wir wollen dafür sorgen, dass auch diejenigen, die vielleicht nicht unseren drei Parteien die Stimme gegeben haben, sagen, wir fühlen uns ebenso gesehen, abgeholt, und wir wollen eine Politik des Ausgleichs der sozialen Fragen in unserer Stadt, der ökologischen Fragen und der wirtschaftlichen Fragen.
Eines der wichtigsten Themen, das Rot-Grün-Rot schnell angehen will, die Verwaltung verbessern, so die Grüne Bettina Jarasch.
Dass wir die Strukturen ändern dort, wo es nötig ist, für klare Zuständigkeiten sorgen und für die Ausstattung, die die Menschen dann auch für ein gutes Arbeiten brauchen. Das ist die Grundlage von allem, und darauf warten auch viele Menschen in dieser Stadt.
Beim Thema Finanzen versprachen die drei einen verantwortungsvollen Haushalt für die vollen 5 Jahre der Legislaturperiode. Heute wurden die 16 Facharbeitsgruppen eingesetzt, am Montag werden sie loslegen. Bis Ende November soll der Koalitionsvertrag so weit stehen, dass die Parteien darüber entscheiden können. Bei SPD und Grünen sind es Parteitage, bei der Linken gibt es einen Mitgliederentscheid. Am 21. Dezember könnte Franziska Giffey dann zur regierenden Bürgermeisterin gewählt werden und mitsamt ihrem Senat die Arbeit aufnehmen.
Die Koalitionsverhandlungen für eine neue Berliner Landesregierung haben also begonnen, Sabine Müller informierte. Hunderte illegale Einreisen hat die Bundespolizei in den letzten 2 Tagen registriert. Die Flüchtlinge nutzen die neue Route ab Belarus. Die dortige Regierung schleust augenscheinlich die Menschen gezielt über die EU-Grenze nach Polen. Und von dort geht's weiter Richtung Deutschland, nach Brandenburg. Ein extrem gefährlicher Weg ist das. In die polnischen Flüchtlingsunterkünfte aber gelangen nur wenige. RBB-Reporterin Magdalena Dertsch hat sich in Polen umgehört.
Hunderte Migranten kampieren in den Wäldern zwischen Polen und Belarus. Obwohl sie mit Kälte und Hunger zu kämpfen haben, bleiben sie im Versteck. Zu groß ist die Angst, nach Belarus abgeschoben zu werden. Polnische Ärzte und NGO-Aktivisten müssen fast schon Untergrundarbeit leisten, um mit ihrer Hilfe an die Migranten zu kommen, erzählt die freiwillige Helferin Agnieszka Hürz aus Zielona Góra.
Die Helfer nutzen sogar Nachtsichtgeräte, um Menschen, die sich in den Wäldern verstecken, aufzufinden und Hilfsgüter liefern zu können. Auch die Lokalbevölkerung unterstützt. Manche setzten ein Lichtzeichen an die Geflüchteten. Wenn in einem Haus grünes Licht leuchtet, heißt es, der Migrant kann in diesem Haus Zuflucht bekommen, warmes Essen und Kleidung.
Auch die polnische Caritas macht mobil. In Zielona Góra werden LKW mit Kleidung und Hygieneartikel vollgeladen und an Polens Ostgrenze gefahren. Silvia Grzyb koordiniert die Caritas-Aktion in Zielona Góra.
Wir haben dafür gesorgt, dass die Bewohner des Gebiets, wo die meisten Geflüchteten umherlaufen, spezielle Rucksäcke oder Säcke mit Artikeln der Ersten Hilfe, warme Klamotten und Essen immer dabei haben. Sollten sie zufällig einen Flüchtling treffen, sind sie vorbereitet und können sich sofort kümmern.
Mehrere hundert Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt, fühle man sich aber auch in Westpolen verpflichtet, humanitäre Hilfe zu leisten, betont die Marschallin der Woiwodschaft Elżbieta Polak.
Wir organisieren eine Spendenaktion. Das Geld, das wir sammeln, wollen wir den Gemeinden an der Ostgrenze Polens übergeben, die damit die Flüchtlinge unterstützen können.
In den Wäldern wird es immer kälter. Die Hilfsaktionen müssen an Tempo gewinnen, appellieren freiwillige Helfer und Hilfsorganisationen landesweit.
Hilfe für Flüchtlinge in Polen, RBB-Reporterin Magdalena Dertsch informierte. Der erste Herbststurm der Saison ist im Wesentlichen durch. Die Folgen werden einige Regionen aber noch eine ganze Weile beschäftigen. Ein tragischer Unfall in der Uckermark nahe Templin löste Trauer aus. Ein Lokführer kam ums Leben. Er wollte große abgebrochene Äste von den Gleisen räumen, als ein Baum umstürzte und ihn erschlug. Ansonsten sind die Sturmschäden überschaubar, auch wenn die Feuerwehren richtig gut zu tun hatten. Insgesamt wurden in Berlin und Brandenburg fast 900 wetterbedingte Einsätze gezählt. Am schlimmsten traf es wohl Klein-Kölzig südlich von Cottbus. Dort gibt's keinen Strom mehr. Das heißt, kein Licht, kein Fernseher, kein Internet. Wie sich die Bewohner helfen, RBB-Reporterin Jasmin Schomba war da.
Lächeln können sie noch, die Kleinkölziger. Die Stromnot macht erfinderisch, wie Gisela Krug am Gartenzaun berichtet.
Wir haben jetzt unseren Campingkocher hochgeholt mit Propangas. Und jetzt kochen wir da, wenigstens machen wir uns Wasser heiß und so.
Was fehlt denn besonders?
Kaffee. Das war das Wichtigste. Also sind wir nach Döbern gefahren zum Bäcker und haben Kaffee. Also haben uns dorthin gesetzt und haben gefrühstückt.
Sagt eine Anwohnerin und freut sich schon, auch das Mittagessen und Abendbrot auswärts mit ihrem Mann zu genießen. Nicht so gut gelaunt der örtliche Bäcker, Timo Labsch. Bei ihm klebt ein Zettel am Fenster. Geschlossen, Ofen defekt, kein Strom. Für ihn eine Katastrophe.
Durch den Ofenausfall in Spremberg mussten sehr viel Teig wegschmeißen. Brote waren alle aufgemacht, wir waren alle vorm Schieben. Es ist ein Totalverlust.
Er hofft, dass der Strom bald wieder da ist. Warum aber ist es so schwierig, die Kleinkölziger mit Strom zu versorgen? Netzmonteur Stefan Kauser erklärt.
Hier ist eine Mittelspannungsleitung, ist ein Baum durch die Leitung gekracht. Drei Seile liegen unten und sehr schwer zugänglich. Deswegen können wir von der Seite aus keine Stromversorgung gewährleisten. Die Gegenseite, also es gibt ja noch eine zweite Leitung, von der man den Strom holen könnte, die ist in Boosdorf und da ist genau das gleiche Bild. Da liegen vier Mastfelder unten, schwer zugänglich. Wir kommen an die Störungsstelle noch nicht ran. Das heißt, wir müssen mit einem Holzerteam erstmal die Leitung frei halten und dann hoffen, dass wir eine von beiden Leitungen wieder in Betrieb nehmen können.
Das heißt, jetzt wird erstmal gesägt, damit die Leitungen dann wieder verbunden werden können. Vorher gibt es keinen Strom.
Tja, die Menschen in Kleinkölzig in Südbrandenburg haben nach dem Herbststurm also immer noch keinen Strom. Jasmin Schomba informierte. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Nachzuhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.